Hallo Jonas.
Hallo Manuel.
Nachdem wir in der letzten Folge die Unterschiede von Bitcoin zu anderen Kryptowährungen angeschaut haben, sind wir in dieser Folge fast beim Kauf, aber den Kauf stellen wir nochmal zurück, weil wichtiger als der Kauf ist unserer Meinung nach die Aufbewahrung. Und ich möchte gar nicht viele Worte verlieren, sondern direkt das Wort an dich übergeben. Jonas, auf was müssen wir achten?
Ja, vielen Dank. Ich würde auch davor stellen, ich glaube, von den 10 Folgen ist es wahrscheinlich die wichtigste Folge, wenn ihr Bitcoin schon ein bisschen verstanden habt und Bitcoin kaufen möchtet, ist diese Aufbewahrung die wichtigste Folge, die ihr auf jeden Fall hören könnt oder müsst, besser gesagt. Weil wir stellen es jetzt mal voran, ich sage es in der Mitte auch nochmal, von mir aus sage ich es am Ende auch nochmal. Die Sicherheit ist bei Bitcoin so verdammt wichtig, die dürft ihr nicht aus den Augen verlieren, weil da hängt so viel da dran und das kann so viel passieren. Wir kommen jetzt gleich drauf dazu, warum. Aber es ist so wichtig, also bitte diese Folge unbedingt hören, von mir aus auch zweimal hören und das Thema wirklich ernst nehmen. Ich glaube, da sind wir beide der gleichen Meinung, denke ich mal. Dann stellen wir uns erstmal die Frage, was muss man denn bei Bitcoin aufbewahren? Weil Bitcoin, haben wir gelernt, ist ein rein digitales Netzwerk. Da könnte man sich jetzt sagen, naja, das ist jetzt digital. Ich habe ja nichts, was ich irgendwie in den Tresor legen kann. Ich habe nichts, was ich irgendwo ja in meine Ecke legen kann und aufpassen kann, dass es niemand wegnimmt. Deshalb muss man schauen, wie gesagt, Bitcoin ist ja eine Art Datenbank. Dieses Kassenbuch haben wir jetzt schon mehrmals angesprochen. Das ist so die sogenannte Blockchain und auf dieser sind ja alle bisher getätigten Transaktionen abgebildet, von Beginn Bitcoins bis heute. Und da steht eben dran, wer hat an wen was gesendet oder besser gesagt vereinfacht, wer besitzt wie viel Bitcoin oder wie viele Bitcoin darf Manuel zum Beispiel noch versenden. Und jetzt geht es ja darum, dadurch, dass es gar keine zentrale Instanz gibt, die das Ganze kontrolliert, musst du ja als Netzwerkteilnehmer, und da können wir auf die Technikfolge nochmal verweisen, wo wir es ja genau angeschaut haben, wie das Ganze funktioniert, beweisen, dass du im Besitz dieser Bitcoin, sage ich jetzt mal, oder besser gesagt, dass du diese Bitcoin wieder transferieren darfst, also mir zum Beispiel Bitcoin senden darfst. Du musst dem Netzwerk sagen, hier ist ein Bitcoin und den darf ich, Manuel, wegsenden. Und wir haben damals das Thema mit der digitalen Signatur gelernt. Das heißt, dass man damit beweist, dass ich diese Sachen habe und besser gesagt auch den privaten Schlüssel, das haben wir auch angesprochen. Und wir möchten jetzt hier nicht nochmal genau drauf eingehen, wie das Ganze funktioniert. Wie gesagt, diese Folge verlinken wir nochmal. Es geht um diesen privaten Schlüssel, mit dem ich ganz, ganz vereinfacht gesagt beweise, dass ich diese Bitcoin transferiere, die eben diesem Kassenbuch noch so aufgeschrieben sind. Das heißt also, erster Punkt, den man mitnehmen muss, dieser private Schlüssel ist dieser wichtige Anteil an Bitcoin, den ihr für den Beweis, für den Besitz aufbewahren müsst. Wie jetzt dieser private Schlüssel entsteht und wie das genau funktioniert, spielt erstmal keine Rolle, sondern hier nochmal, der private Schlüssel ist euer heiliger Gral. Den müsst ihr beschützen bis zum Umfallen. Und im Grunde bedeutet es nämlich, dass man eigentlich gar keine Bitcoin selbst besitzt. Das hört man ja auch häufiger, ja, ich speichere meine Bitcoin irgendwo oder meine Bitcoin liegen jetzt irgendwo da und da rum. Im Grunde ist das falsch, es ist an sich schon richtig, weil es eine Analogie ist, aber im Grunde geht es darum, dass ich diesen privaten Schlüssel sicher aufbewahre, mit dem ich dann eben die Erlaubnisse halte, etwas zu bewegen. Und diesen privaten Schlüssel, und da kommen wir jetzt dann gleich dazu, kann man in unterschiedlichen Weisen aufbewahren, weil an sich ist es ja erstmal nur was Digitales und man hat dann zwei Möglichkeiten, wie bei allen Dingen im Leben, entweder sichere ich, bewahre ich die Sachen selbst auf, bei mir, oder ich gebe diese Verwahrung ab an jemand anderen, an den Dienstleister zum Beispiel. Kennen wir ja alle, ich mache schon mal das Beispiel auf, ich kaufe eine Goldmünze, entweder nehme ich die mit nach Hause und lege sie bei mir in den Tresor oder ich gebe das ins Bankschließfach oder der Goldhändler sagt, lieber Manuel, du kannst bei mir die Goldmünze bei mir auch in den Tresor legen, dann hat er eben die Verantwortung dafür und darauf kommen wir jetzt dann noch gleich zu sprechen. Und noch eins, was ihr vielleicht auch schon mal oder der eine oder andere auch schon gesehen hat, diesen privaten Schlüssel ist an sich nichts anderes als eine lange Zahlen-Buchstaben-Kombination, welche gespeichert werden muss. Und das wäre natürlich ziemlich schwierig, das irgendwie aufzuschreiben, sich das zu merken oder darzustellen, weil ein Fehler ergibt somit schon wieder was komplett Falsches. Deswegen gibt es seit ein paar Jahren eine Möglichkeit, das Ganze zu vereinfachen und man macht das Ganze in so einer Art Liste von 12 oder 24 Wörtern. Wie dies entsteht, können wir auch komplett mal zur Seite legen, aber es ist einfach gesagt eine Liste von 12 bis 24 Wörtern. Diese Wörter sind vorgegeben und wir kommen gleich noch darauf, dass diese Wallets, wo wir die Bitcoin dann oder besser gesagt den privaten Schlüssel speichern, diese Wörterliste erstellen für euch, die dann auch eure Sicherung bzw. das Backup darstellen, das ihr wiederum sicher an einem Ort aufbewahren müsst. Jetzt, bevor wir schauen, wie wir es aufbewahren können, was wir genau beachten möchten, müssen wir nochmal kurz unterscheiden, was ich gerade schon ein bisschen angesprochen hatte, zwischen der Fremdverwahrung und der Eigenverwahrung. Bei Bitcoin spricht man davon meistens von einer Custodial-Lösung. Das ist die Fremdverwahrung. Und das bedeutet also, man lässt den privaten Schlüssel durch eine andere Partei, Institution, beziehungsweise zum Beispiel eine Kaufplattform, einen Dienstleister oder andere Themen oder andere Institutionen, es gibt andere Möglichkeiten, eben aufbewahren. Das heißt also, man nennt das Fremdverwahrung. Beispiel, wie gesagt, die Münze, die Goldmünze liegt bei dem Goldhändler selbst, nicht bei euch zu Hause. Und das bedeutet wiederum, man besitzt diesen privaten Schlüssel eben nicht selbst, sondern dieser dritten Partei vertraue ich so weit, dass dieser private Schlüssel bei diesen liegt. Und ich wiederum kann hingehen und sage, bitte gib mir diesen privaten Schlüssel oder bitte versendet in meinem Namen jetzt diesen Bitcoin weiter. Beispielsweise beim Kaufen spielt das eine ganz große Rolle. Da kommen wir dann in der nächsten Folge dazu, wie man und wo man kauft. Und man kauft Bitcoin auf sogenannten auch Handelsplattformen, Kaufplattformen. Und entweder kann ich nämlich dort dann die, in diesem Fall lasse ich dort nämlich einfach die Bitcoin einfach gesagt auf dieser Plattform liegen. Und ich kriege einfach nur meine Login-Daten. Das heißt, ich kriege einen Benutzername, mein Passwort und ich logge mich dann ein. Und dann kann ich zum Beispiel Bitcoin wieder transferieren an eine andere Adresse. Es bedeutet im Umkehrschluss, ich vertraue, dass die Kaufplattform erstens gut mit diesem, mit den Sachen umgeht, mit meinem privaten Schlüssel. Zweitens vertraue ich darauf, dass sie mich auch immer wieder reinlassen. Das heißt also, wenn sie zum Beispiel irgendwie sagen, nee, uns fehlen noch Daten oder Manuel, dein Guthaben, dein Konto ist jetzt gesperrt aus gewissen Gründen, das kann jetzt wirklich alles sein, dann habe ich ein Problem, weil dann kann ich nicht mehr drauf zugreifen. Und das ist die große Gefahr dabei. Und genauso ist es, wenn du jetzt beispielsweise dir vorstellst, du bist ein Krimineller oder ein Hacker, sagst du ja, okay, wo gehe ich hin? Ich gehe dahin, wo die meisten Daten von so vielen Menschen wie möglich liegen, die ich sofort mit relativ wenig Aufwand bekommen würde. Und die bekomme ich natürlich bei so einer Kaufplattform. Weil da liegen ja nicht nur die Guthaben von mir, von dir, sondern liegen ja möglicherweise von tausend anderen auch noch. Und wenn ich es da schaffe, hinzukommen an diese Datenbank, und die Sicherheitsvorkehrungen dieser Kaufplattform jetzt nicht wirklich gut sind, dann ist natürlich dieser berühmt-berüchtigte Honigtopf, den man so häufiger schon mal gehört hat, weil dann kann ich nämlich richtig, richtig viel klauen. Und man muss leider dazu sagen, wenn man das so macht, dann verliert man einige der wichtigsten Eigenschaften Bitcoins, nämlich, dass man Bitcoin eben selbst halten kann und dass ich eben niemandem vertrauen muss. Das haben wir ja auch schon häufiger angesprochen jetzt. Nämlich, ich muss dann wiederum jemandem vertrauen, nämlich dieser Kaufplattform oder der Institution, die meine privaten Schlüssel hält. Das heißt also, man gewinnt so ein bisschen Bequemlichkeit, weil man sagen kann, ja, ich muss mich um nichts kümmern, die machen ja alles für mich, ich brauche nur wieder meinen Benutzernamen merken und mein Passwort merken, das kennen wir ja von allen anderen Internetplattformen auch, aber bedeutet auch wiederum, es kommt ein ganz, ganz großer Brocken, sage ich jetzt mal, an Vertrauen wieder dazu. Und hier auch der Hinweis, es gab schon so häufig den Fall, dass Menschen eben nicht mehr auf ihre Daten zugreifen konnten, auf ihre Guthaben. Und dann stehst du halt da und dann hast du plötzlich einen Bitcoin, der Preis ist angestiegen und dann liegen da halt mal 40.000 Euro auf einer Kaufplattform rum und du kommst nicht mehr hin, weil zum Beispiel neue Daten fehlen. Und beim Kaufplattform braucht man eben manchmal auch einen Ausweis, dann sind die Ausweisdaten nicht mehr aktuell und solche Sachen. Und dann stehst du halt da und hast keine Chance hinzukommen. Und das kann zu einem ganz, ganz großen Problem werden. Und genau das wollen wir bei Bitcoin ja verhindern, weil wir ja gelernt haben, in einem zentralen System sind das so Gefahren für viele Menschen weltweit. Und deswegen gibt es auf der anderen Seite die sogenannten Non-Custodial Services oder besser gesagt Self-Custodial, also die Eigenverwahrung. Das heißt also, in diesem Fall sind die privaten Schlüssel nur im Besitz von mir selbst, also nur ich habe darauf Zugriff. Das bedeutet also, ich muss wiederum niemandem vertrauen, keiner Zentralinstanz, keiner Kaufplattform. Und das bedeutet auch wieder, eigentlich muss ich nur mir selbst vertrauen, dass ich das Ganze gut mache. Niemand hat also von außen Zugriff darauf. Ich muss niemandem in dieser Hinsicht vertrauen, dass da irgendwas gehackt wird, weil es verteilt wird. Also ich bin die Person und es gibt diesen Honigtopf nicht, den ich gerade eben angesprochen habe, weil es ja nicht zentral lagert, sondern man kann sich so vorstellen, dass die Guthaben nicht auf einem Topf liegen, wie bei der Kaufplattform, sondern jeder einzelne Mensch hat es bei sich liegen. Bedeutet also, selbst wenn bei dir, einfach ausgedrückt, irgendwas passieren sollte und du machst einen Fehler mit deiner Sicherheit, hat es auf mich jetzt erstmal keinen Einfluss. Bei der Kaufplattform wären wir beide betroffen. Und so gesehen wird es von innen nach außen verteilt, so kann man das bezeichnen. Der einzige Nachteil so ein bisschen, was viele wahrscheinlich jetzt sagen würden, es benötigt halt so ein gewisses Maß an Eigenverantwortung, was wiederum ein gewisses Risiko ergibt, weil ich muss wirklich darauf zugreifen, ich muss darauf aufpassen und wenn etwas passiert, bin ich halt auch schuld. Aber auf der anderen Seite erhalte ich eben dadurch diese einzigartigen Eigenschaften von Bitcoin, dass ich eben niemand vertrauen muss, dass niemand zugreifen kann darauf. Und deswegen ist es so interessant, dass man das auch selber machen sollte, Weil sonst hast du bei Bitcoin eben nur, sag mal, fast die Hälfte von diesen Eigenschaften fallen hinten weg. Und hat halt den Vorteil, bei vielen anderen Geldformen, wie zum Beispiel jetzt Gold, hast du es relativ schwer, sowas aufzubewahren, weil es eben viel ist, es ist irgendwann schwer, es ist teuer. Und dadurch, dass Bitcoin digital ist, ist so ein privater Schlüssel ja relativ einfach eigentlich aufzubewahren. Und wie man es aufbewahren, da kommen wir gleich noch dazu. Jetzt möchte ich nur noch einen Satz nennen, den man auch häufig hört, nämlich dieses Thema Not your keys, not your coins, nämlich nicht deine Schlüssel, nicht deine Münzen, einfach übersetzt. Bedeutet also wirklich, wenn du die privaten Schlüssel nicht hältst, kann man davon ausgehen oder kann man besser sagen, dass es auch nicht wirklich deine Bitcoins sind, sondern du vertraust einfach nur jemandem anderen. Und dieses Credo sollte man sich wirklich im Kopf behalten, weil da ist schon einiges passiert und da sollte man wirklich drauf achten.
Ja, da sollten wir auf jeden Fall drauf achten. Waren viele Punkte dabei, die wir auch nochmal bei der Kauffolge zumindest kurz aufgreifen werden. Es ist auf jeden Fall so, dass eben Bitcoin diese Besonderheit hat, dass man eben diese Eigenverantwortung tragen kann. Das ist zweifellos erstmal fremd, weil wir kennen das letztlich gar nicht mehr so. Also ist ja ganz normal, dass man sein Gehalt ausgezahlt bekommt. Das geht auf das Bankkonto bei der Bank und die Bank verwahrt das Geld für einen. Und bei Bitcoin kann man halt selbst in dieser Position der Bank sein. Und das ist die Besonderheit. Und so war Bitcoin originär auch konzipiert, dass man eben die eigene Bank ist, die Macht hat über seine eigene Schlüssel mit ja dem Vorteil der Selbstverantwortung. Wenn man sich weniger zutraut, natürlich auch dem Nachteil der Selbstverantwortung. Also es ist ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Aber wenn man Bitcoin so nutzen möchte, wie es ursprünglich gedacht war, führt daran letztlich kein Weg vorbei. Nichtsdestotrotz gibt es zwischenzeitlich Plattformen, die eben diese Verwahrung für einen übernehmen. Das ist dann so eine Art bankifizierte Bitcoin-Version, hat aber letztlich wenig bis gar nichts mit dem ursprünglichen Gedanken zu tun. Aber diese Möglichkeit gibt's.
Genau. Und ich würde auch, weil du es gerade gesagt hast, man kann bei Bitcoin seine Bitcoin selbst, oder besser gesagt, die privaten Schlüssel selbst halten. Man muss es nicht tun. Das können wir auch nochmal dazu sagen. Du hast also, wie gesagt, du hast diese Möglichkeit, es zu machen, musst es aber nicht, musst aber dann natürlich auf beiden Seiten abwägen, welches Risiko gehe ich ein, möchte ich dieses Thema so haben, diese Eigenverantwortung. Du hast beide Möglichkeiten, was bei anderen Geldformen, wie jetzt zum Beispiel bei deinem Girokonto mit dem Bargeld, etwas schwierig wird, weil klar, du kannst dein Geld natürlich vom Girokonto komplett auszahlen lassen oder dein Bettkissen, dein Schlafkissen legen. Ist halt die Frage, ob das wirklich so sicher ist. Und bei Bitcoin hast du eben diese beiden Varianten, was wiederum diese möglichen Eigenschaften und Vorteile auch bringen kann. Jetzt schauen wir uns mal an, welche Möglichkeiten wir haben denn bei der Aufbewahrung. Wir haben jetzt gelernt, die privaten Schlüssel sind die wichtigen Bereiche, die wir aufbewahren müssen. Jetzt haben wir, glaube ich, in der technischen Folge gelernt, wie die entstehen. Die sogenannten Wallets, also man kann das mit Geldbeutel vergleichen, stimmt so halb ungefähr. Und da gibt es nämlich unterschiedliche Arten von diesen Wallets. Kann man sich vorstellen, das gibt es einerseits für den Computer, es gibt es für das Smartphone, es gibt sowas sogar auf dem Papier, es gibt sowas wie sogenannten Hardware-Wallets, das sind wie so kleine USB-Sticks. Und das ist nichts anderes als, ja, eigentlich ein Softwareprogramm oder besser gesagt, ja, noch ein Softwareprogramm, wo eben dann der private Schlüssel gespeichert wird. Und hier das Wichtige ist, wenn ich so ein Wallet eröffne, es erstmal runterlade und sage, ich möchte jetzt ein Wallet eröffnen, so eine Art Konto, wenn ich es mal ganz, ganz einfach ausdrucken möchte, dann generiert dieses Wallet diesen privaten Schlüssel für euch automatisch. Und das ist immer der erste Schritt. Und hier kann man natürlich unterscheiden nochmal, dass eben, wir wissen es ja auch, wenn ich jetzt das Ganze auf dem Computer mache oder auf dem Smartphone mache, alle unsere Computer und Smartphones sind eigentlich immer mit dem Internet verbunden. Das heißt, da geschieht so ein gewisses Risiko, dass von außen ein Zugriff geschieht, dass diese Software möglicherweise ja manipuliert wurde, dass dieser private Schlüssel zum Beispiel irgendwo hingesendet wird. Und da besteht so eine Gefahr und deswegen spricht man bei diesen Wallets, also gerade bei den Desktop, also Computer-Wallets und Smartphone-Wallets von sogenannten Hot-Wallets. Hot bespricht man also heiß eher, dass es eher ja ein Risiko besteht, weil eben diese Internetverbindung dauerhaft da ist. Und dann gibt es natürlich noch auf der anderen Seite, wenn es Hot-Wallets gibt, gibt es auch noch Cold-Wallets, also kalte. Darum spricht man davon, wenn diese privaten Schlüssel auf Geräten hergestellt werden, die eigentlich entweder ganz selten mit dem Internet verbunden sind oder besser gesagt nie mit dem Internet verbunden sind. Das heißt, sie stellen ein geringeres Risiko für potenzielle Angreifer dar. Und in diesen Wallets wird eben gesagt, dieser private Schlüssel generiert und der private Schlüssel wird dort nämlich auch noch gespeichert. Deswegen sagen immer viele, auf diesen Wallets werden deine Bitcoin gespeichert. Und das möchten wir, glaube ich, auch mal kurz noch rausgeben. Das stimmt ja nicht. Wie gesagt, die Bitcoin verlassen dieses Netzwerk ja nicht. Die werden nicht auf eurem Handy gespeichert oder auf eurem Computer, sondern der private Schlüssel, so gesehen der Beweis für den Zugriff auf diesen Bitcoin, der auf diesem Kassenbuch liegt, in dieser Blockchain liegt, das ist das, was die Wallet speichert und mehr eigentlich nicht. Hier jetzt noch das ganz Wichtige, und das haben wir, glaube ich, noch gar nicht so richtig angesprochen. Wer diesen privaten Schlüssel hat, also Zugriff auf euer Wallet hat, hat eben auch den Zugriff auf eure Bitcoin. Weil Bitcoin macht keinen Unterschied, ob du jetzt Manuel bist oder Jonas bist, weil du zeigst dem Netzwerk ja keinen Personalausweis, sondern einfach nur, wer den privaten Schlüssel hat und der ist ja nicht an eine Person gebunden, kann eben drauf zugreifen. Daher kann man nämlich auch diese Wallets unterscheiden in der Art Sicherheit und auch der Flexibilität, weil ich habe ja angesprochen, die Cold Wallets sind nie mit dem Internet verbunden. Dadurch werden sie aber auch ein bisschen unflexibler, weil man da möglicherweise sagen kann, okay, die muss ich erst an den Computer wieder anschließen, dann kann ich die Sachen wegschicken, dann kann ich auf den privaten Schlüssel zugreifen. Das ist alles ein bisschen langsamer. Dafür sind sie aber auch wesentlich sicherer, weil in der Zeit, wenn ich sie nicht am Computer angeschlossen habe, nicht nutze, kann von außen auch niemand zugreifen. Wenn ich aber eine Hot Wallet, sogenannten Hot Wallets nutze, wie das Smartphone zum Beispiel, das habe ich immer dabei. Da habe ich die App dabei, die kann ich öffnen, da kann ich Transaktionen durchführen. Ich habe also den privaten Schlüssel, so gesehen, immer in meiner Hosentasche. Das Problem ist aber halt, das Handy ist auch dauerhaft, ja, ich habe es dabei, ich kann es verlieren, das kann mir jemand klauen und es ist gleichzeitig auch immer mit dem Internet verbunden, also ein potenzielles Ziel für Angreifer. Und deswegen kann man die so ein bisschen in Flexibilität und Sicherheit unterteilen. Wie gesagt, man kann ja die Hot Wallet, also Smartphone, jetzt zum Beispiel wie ein Geldbeutel ansehen, das sollte jetzt nicht so viel drauf gelagert sein, da kann ich nämlich relativ schnell drauf zugreifen, dann kann man so ein bisschen etwas weiter Richtung gehen wie Girokonto, wo ich sage, da packe ich jetzt auch nicht ganz so viel drauf, aber schon mehr. Und dann gibt es natürlich noch mehr, zum Beispiel die Cold Wallets kann man als, ja, fast wie das Bankschließfach, ein Tresor für langfristige Dinge bezeichnen und vergleichen. Und genau, und alle Wallets haben noch das gemeinsam, dass ihr den privaten Schlüssel, wie schon angesprochen, in diesen 12 oder 24-wörtigen Listen darstellen lassen könnt. Ihr könnt also da reingehen und ein Backup machen und das zum Beispiel dann aufschreiben, und wir kommen gleich darauf, was man da beachten sollte, aber ihr könnt dann dieses Backup nehmen, weil ihr, wenn ihr zum Beispiel nämlich dann den Zugriff auf euer Handy verliert oder auf das Wallet insgesamt, ist das eure letzte Lösung, um das Ganze wieder herzustellen, und deswegen ist diese Liste so gesehen der wichtigste Punkt, den ihr aufbewahren müsst in der Praxis, und wo man das hinpackt, darüber können wir gleich noch ein bisschen genauer sprechen.
Erstmal vielen Dank für die sehr gute Erklärung. Ich möchte letztlich nur zwei Sachen nochmal rausheben. Zum einen ist es wirklich extrem wichtig, den Private Key sicher aufzubewahren, weil die Legitimation gegenüber dem Netzwerk, dadurch, dass das Netzwerk dezentral ist, gibt es ja keine zentrale Instanz in der Mitte. Durch diese Dezentralität erfolgt eben die Legitimation gegenüber dem Netzwerk ausschließlich mit dem Private Key. Das heißt, wir können das wirklich nicht oft genug sagen. Jeder, der Zugriff auf diesen Private Key hat, kann die Bitcoin, die euch gehören, bewegen, auf eine andere Adresse versenden. Sie stehlen in Anführungszeichen. Das ist eben besonders wichtig. Das heißt, hütet dieses Ding wirklich wie euren Augapfel. Und den anderen Teil, der mir wichtig ist, es gibt eben verschiedene Stufen im Endeffekt, wie du schön gesagt hast, zwischen Hot Wallets, Cold Wallets. Man hat auf der einen Seite diese Art Tresor, auf der anderen Seite die Flexibilität. Und da muss man eben einen gewissen Kompromiss finden oder für sich eine Abwägung treffen, was ist einem wichtiger. Da wollen wir auch nicht sagen, so und so viel Prozent in dem Bereich, so und so viel Prozent in dem Bereich. Aber diese Abwägung, müsst ihr eben für euch treffen und euch dann eben entscheiden, wo speichere ich denn jetzt meinen Private Key? Wie bewahre ich den auf?
Und für alle, die den Englisch nicht ganz so mächtig sind, weil du es gerade Private Key benutzt hast, ist der private Schlüssel, ganz einfach gesagt.
Ja.
Aber deshalb, wie gesagt, man merkt ja im deutschsprachigen oder besser gesagt im Bitcoin-Bereich wird häufig die englischen Wörter benutzt, aber wir versuchen das hier in diesen Einsteigerfolgen häufiger mal ein bisschen umzudrehen, damit auch alle wirklich mitkommen. Und jetzt schauen wir mal nochmal an, was ich gerade vergessen habe. Wir haben jetzt diese Wallet nämlich erstellt, da ist draufgelegt. Und wir aus unserer Stelle würden sagen, wenn du wirklich langfristig Bitcoin aufbewahrst, kommst du an diesen Hardware-Wallet so gesehen nicht dran vorbei, weil das die sicherste Variante ist, um das aufzubewahren. Und auch bei denen ist es nachher so, egal wen du jetzt benutzt, es gibt, wir können jetzt mal zwei, drei nennen, es gibt auf jeden Fall die Bitbox, die kommen aus der Schweiz, wir haben Trezor, kann man auch noch empfehlen, die kommen, glaube ich, aus den USA, das sind so die zwei, Trezor ist einer der größten, Bitbox ist in der deutschen Community sehr beliebt, wir werden es euch alles verlinken und auch noch Folgen dazu, welche Vor- und Nachteile es gibt, aber von der Art und von der Handhabung sind sie relativ ähnlich und am Ende kommt nichts anderes dabei raus, dass ihr trotzdem dort wieder die Liste von, bei den zwei müssten das 24 Wörter sein, die kommen raus. Und genau die müsst ihr jetzt irgendwo aufbewahren. Das ist ganz, ganz wichtig, weil die Hardware-Wallet selbst, das sind wie so kleine USB-Sticks, sind selbst noch mit einem Passwort gesichert, wo ihr nochmal ein Passwort eingeben könnt, wenn ihr sie benutzen möchtet. Das heißt, die müsst ihr natürlich auch irgendwo aufbewahren, aber ein Passwort ist natürlich relativ schwer zu knacken. Aber diese Liste mit den 24 Wörtern, wie gesagt, wie Manuel gerade auch schon gesagt hat, wenn die jemand in die Hand bekommt, dann kann er darauf zugreifen, ohne ein weiteres Passwort erstmal. Und das ist die Gefahr dabei. Das heißt also, man müsste sie auf jeden Fall gut notieren. Erstens am besten irgendwo aufbewahren, wo es wo sie vor Wasser oder anderen natürlichen Einflüssen geschützt ist. Manche laminieren die Sachen ein, damit das, weil ansonsten ein Blatt Papier kann man relativ schnell, kann schnell kaputt gehen. Manche stanzen das Ganze in Metall ein, da gibt es so viele Möglichkeiten. Und dann müsst ihr euch überlegen, wo packe ich denn dieses Backup hin, wo packe ich denn diese Sicherung hin? Gebe ich das Ganze in ein Bankschließfach, dann habe ich wiederum das Thema, ich kann nicht immer darauf zugreifen, weil die Bank zum Beispiel am Wochenende nicht zu hat, ich vertraue der Bank wieder, ich habe zu Hause einen Tresor, ich vergrabe das Ganze in der Erde. Da gibt es so viele Möglichkeiten, die wir euch jetzt nicht sagen können, weil ja, jeder muss selber wissen, was für ihn der Komfort ist. Und auch da haben wir noch einige Folgen schon, die wir euch empfehlen können, wo wir das mal ein bisschen genauer angeschaut haben. Und genau. Und jetzt können wir da übergehen, wenn wir jetzt wissen, okay, wir haben jetzt gelernt, 24 Wörter sollte man aufbewahren, das ist sehr, sehr wichtig. Aber warum ist diese Aufbewahrung bei Bitcoin eigentlich so wichtig? Können wir uns mal kurz anschauen. Denn wir kennen das in unserem fast dem ganzen Leben. Ich verliere meine EC-Karte, verliere meinen PIN, was mache ich? Naja, ich rufe bei dem Hersteller, bei dem Unternehmen an und meistens bekomme ich dann relativ schnell eine Hilfe. Das gibt es halt bei Bitcoin eben nicht, weil wir keine kontrollierende Instanz in der Mitte haben. Wen soll ich denn anrufen bei Bitcoin? Das wäre das Gleiche, wenn ich sage, wen rufe ich denn bei Gold an, wenn meine Goldmünze gebrochen ist? Es gibt ja keinen Chef von Gold, mal einfach ausgedrückt. Und das Gleiche gilt ja für Bitcoin genauso. Und das ist auf den ersten Blick ist natürlich ein riesiges Risiko, weil einige sagen werden, oh Gott, da kann ja einiges passieren. Und da muss man sagen, natürlich kann da was passieren. Auf der anderen Seite gibt es aber halt auch ganz große Vorteile. Wie gesagt, kein Vertrauen, keiner kann drauf zugreifen. Ich kann wirklich Bitcoin besitzen und ich muss niemandem anderen vertrauen. Und da muss jetzt jeder selber abwägen, ist das jemandem das wert, dieses auf der einen Seite etwas Risiko einzugehen und dafür erhalte ich einen ganz, ganz großen Mehrwert. Und man muss halt auch sagen, das Risiko wird immer weniger oder geringer, weil es so schöne Anwendungen gibt, die man nutzen kann. Und es wurde schon erleichtert mit diesen Wörtern. Es ist jetzt erstmal kein Hexenwerk. Wir können, glaube ich, da so ein bisschen das Risiko rausnehmen. Wer sich ein bisschen damit beschäftigt, ihr kriegt das alle hin. Und es lohnt sich auf jeden Fall. Denn in den letzten Jahren gab es dann doch leider immer wieder Probleme bei so Handelsplattformen. Die gingen einerseits pleite, sie hatten Probleme, man konnte nicht mehr drauf zugreifen auf das Bitcoin-Guthaben, die Bitcoin-Guthaben wurden verloren. Das ist genau das, was ihr lest, wenn ihr das in den Zeitungen lest und sagt, Bitcoin wurde gehackt. Und da können wir sagen, nein, Bitcoin selbst wurde nicht angegriffen, sondern es wurde die Handelsplattform oder der Aufbewahrer angegriffen. Gleiches Beispiel, ihr lest in der Zeitung, der Goldhändler XY in eurer Stadt wurde eingebrochen, der Tresor wurde aufgeknackt und eure Goldmünzen wurden entwendet. Entweder sagt er jetzt, okay, der Goldhändler hat seine Sicherheit nicht hoch genug geschraubt, sein Sicherheitslevel nicht hoch genug geschraubt, oder er sagt im Gegenzug, Gold ist blöd. Und ich glaube, niemand würde sagen, Gold ist blöd, sondern würdest du auf den Händler schieben und das Gleiche gilt bei Bitcoin auch. Die Handelsplattform ist das Problem, nicht Bitcoin selbst, weil Bitcoin selbst wurde noch nicht gehackt. Und das ist so der große Unterschied, den man sich im Kopf behalten muss, wenn die Medien mal wieder über dieses Thema schreiben. Noch ein ganz, ganz, ganz großer Hinweis, den wir, glaube ich, von mir aus noch 10-mal wiederholen werden. Bitcoin kann halt auch im Preis sehr schnell ansteigen. Und das heißt also, aus einem kleinen Betrag kann auch relativ schnell ein großer Betrag werden. Das heißt also, und es gibt da so ein schönes Credo, das wir wahrscheinlich in dieser Folge auch noch 3-mal wiederholen werden, man soll den Sicherheitslevel so anpassen, wie wenn der Preis schon 10-mal so hoch wäre. Also wenn ich nur 5.000 Euro mit Bitcoin habe, sollte ich das Ganze schon so machen, dass ich eben das Gefühl habe, dass ich 50.000 Euro schon habe. Das heißt also, kümmert euch frühzeitig darum, weil es kann ziemlich schnell gehen. Und wenn du dann dastehst und das Problem hast, dass du nicht mehr auf deinen Bitcoin zugreifen kannst, das ist wirklich kein schönes Gefühl. Und deswegen sind wir so erpicht darauf, auch dieses Thema Aufbewahrung so hervorzuheben.
Im Hinblick auf die Zeit mache ich es kurz. Was mir besonders wichtig ist, diese Eigenverantwortung kann abschreckend wirken. Aber macht euch eben klar, wenn eine Plattform pleite geht, die Schotten dicht macht oder euch ausschließen möchte, warum auch immer, dann kann sie das machen. Dann kann sie es machen, ihr könnt euch nicht mehr einloggen und ihr könnt eure Bitcoin nicht mehr abziehen. Wenn ihr diese Eigenverantwortung wählt, dann habt ihr dieses Risiko eben nicht. Und ich persönlich wollte mich diesem Risiko nicht aussetzen.
Und dann würde ich sagen, in den letzten Minuten schauen wir nochmal drauf, woran man jetzt wirklich achten sollte, wenn man jetzt rausgeht aus dieser Folge. Wichtig ist, am Anfang ist es jetzt, wenn ihr jetzt mal am Anfang mit 50, 100 Euro, ist es jetzt nicht so wichtig, dass ihr unbedingt jetzt direkt ein Hardware-Wallet kauft, weil diese Hardware-Wallets, diese USB-Sticks, kosten doch etwas mehr. Teilweise 150, 100, 150. Also es lohnt sich noch gar nicht, weil dann der, so gesehen, der Preis für den Kauf höher ist als eure Bitcoin selbst. Aber man sollte sich trotzdem, je nachdem, umso höher der Betrag ist, mit der Zeit auch mit diesem Thema auf jeden Fall auseinandersetzen. Fangt klein an, lest ein bisschen was. Wie gesagt, wir haben einige Folgen dazu, wo wir wirklich detailliert erklären, wie das Ganze funktioniert. Und lest euch und hört euch diese Sachen bitte an, nochmal als großer Tipp. Ganz wichtig ist nochmal, privater Schlüssel ist dieses wichtige Thema, was ihr aufbewahren müsst. Privater Schlüssel gleich diese 24 oder 12 Wörter. Das ist so gesehen das Wichtigste, was ihr überhaupt aufbewahren müsst. Ganz wichtig, jeder, der dieses Ding in die Hand bekommt, hat Zugriff darauf, egal wer. Bedeutet im Umkehrschluss, ladet diese Sachen nicht auf den Computer. Also wenn ihr diese 24 Wörter habt, speichert sie nicht in einer Cloud, also nicht irgendwo online in irgendeinem Konto, am besten auch nicht auf eurem Computer in einem Dokument, so gesehen, und irgendwo in der Wohnung hinlegen, wo ihr da hingucken kann, ist auch keine Idee, weil wenn irgendein Gast kommt und es sieht und ein Bild macht, habt ihr ein Problem. So gesehen, nicht digital, sondern auch niemals, wenn euch jemand fragt, irgendwo die Sachen eintragen. Die 24 Wörter werden nur dann eingegeben, wenn ihr euer Wallet verloren habt. Ansonsten wird euch niemals irgendjemand, eine Firma, ein Unternehmen danach fragen, dass sie sagen, Manuel, bitte schick mir mal deine 24 Wörter, wir müssen etwas überprüfen. Niemals. Genauso niemals weitergeben, wenn euch jemand fragt, bitte kannst du mal ein Bild davon schicken. Nicht mal einen Teil davon, einfach, das ist euer Ding. Behalten, aufbewahren, an einem sicheren Ort, so gesehen, dass niemand hinkommt, weil, wie gesagt, bei Bitcoin, wenn es weg ist, ist es leider weg und das führt zum Totalverlust. Und wie du jetzt mal gesagt hast, Bitcoin bietet eben eigentlich diese Möglichkeit, diese Werte selbst aufzubewahren. Auf der einen Seite Eigenverantwortung, ein gewisses Risiko, weil wir es einfach nicht kennen. Auf der anderen Seite haben wir eben den Mehrwert, den wir halt bei anderen Geldformen nicht haben. Und deswegen würde ich sagen, tastet euch langsam ran, schaut euch das an, fangt wirklich Schritt für Schritt an und dann mit dem Kauf kommt es automatisch sowieso dazu, weil ihr euch irgendwann mit dem Thema auseinandersetzen müsst. Und das Schöne ist, wenn ihr es aber einmal richtig gemacht habt, dann habt ihr auch ein Setup, einen Komplex, eine Zusammensetzung gefunden, für die euch gut tut. Das ist das Wichtigste. Ihr müsst euch damit sicher fühlen. Weil wenn jetzt jemand sagt, das ist mir alles viel zu viel, ich möchte mich nicht darum kümmern, ist das auch ganz legitim. Aber ihr müsst dann wissen, wenn ihr dann die Bitcoin auf einer Kaufplattform haltet, ihr habt gewisse Risiken. Wenn ihr euch damit aber besser fühlt, dann werden wir nichts sagen. Aber jeder muss selbst entscheiden, was ist die beste Variante für jeden Einzelnen. Aber wie gesagt, das Beste ist, wenn ihr Bitcoin richtig nutzen wollt, ist es eben, Bitcoin selbst zu halten, beziehungsweise besser gesagt, die privaten Schlüssel.
Für den einen oder anderen hört sich das natürlich sicherlich etwas paranoid an, was wir hier die ganze Zeit sagen. Vor allem, weil es eben was ganz Neues ist, weil es ein bisschen fremd ist. Aber glaubt uns, das ist eben schon vorgefallen. Deshalb ist es uns so wichtig, dass ihr die Fehler eben nicht mehr wiederholt, die andere schon gemacht haben. Also dieser Gedanke, ja, aber da war ja dieses und jenes, versucht den wegzuschieben und versucht wirklich die Verantwortung eben selbst zu tragen, dass ihr eben gar nicht in dieses Risiko reinlauft.
Genau, wenn Metzen nämlich sagt dann, ja, mir passiert das nicht mit dieser Plattform, die ist groß genug, die kenne ich, die sind schon jahrelang am Start. Es kann immer etwas passieren und deswegen, wie du gemeint hattest, man sollte sich das angucken und es ist nicht so schwer und das kriegen auf jeden Fall alle hin. Und dann würde ich sagen, sind wir jetzt mit dieser Folge fertig. Wie gesagt, wir haben alle Sachen verlinkt, richtig viel auf jeden Fall, viele Folgen. Ich glaube, du hattest es auch immer gesagt, dass wir den ersten 20, 30 Folgen im Hauptformat auch Großteil über das Sicherheitsthema gesprochen habe. Das heißt, da könnt ihr richtig viel anhören. Und ihr solltet es auch anhören. Und wir haben auch einige Artikel noch verlinkt, wo ihr das genau anschauen könnt.
Genau, und wie nach jedem Video, wie nach jeder Folge, wir würden uns sehr darüber freuen, wenn ihr unseren Podcast mit 5 Sternen abonniert oder wenn ihr den Podcast oder die Folge auf YouTube schaut, dem Video einen Daumen nach oben gebt, den Kanal abonniert und einen Kommentar hinterlasst.
Genau, und dann hören wir uns in der nächsten Folge zum Kauf. Jetzt geht's nämlich richtig los, ganz genau, nicht in die Praxis. Jetzt geht's los. Sehr gut, dann hören wir uns gleich wieder.
Jo, ciao.
Ciao.